wird der US-Dollar in seiner Funktion als globale Leitwährung bald von digitalen Währungen abgelöst? Der Gouverneur der englischen Zentralbank Mark Carney hält eine denkwürdige Rede auf der wichtigsten Konferenz der Zentralbanker in Jackson Hole. Er kritisiert ganz offen die Dominanz des US-Dollars und erwähnt sowohl Libra als auch ein globales Netzwerk aus digitalen Zentralbankwährungen als mögliche Alternative. Wir sprechen heute darüber, welche Vor- und Nachteile eine globale Leitwährung wie der US-Dollar mit sich bringt und warum es eventuell tatsächlich besser wäre, den US-Dollar durch so etwas wie Libra zu ersetzen. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Episode von Bitcoin, Fiat und Rock'n'Roll. Hier geht's um digitale Währungen, um unser aktuelles Geldsystem und um die großen Fragen rund um das Thema Geld. Ich habe mich vor einigen Tagen mit Marco Sommer unterhalten. Und zwar ist das ein sehr bekannter deutscher Podcaster. Er hat einen der erfolgreichsten und bekanntesten Podcasts zum Thema Triathlon. Den betreibt er, wenn ich richtig informiert bin, seit 2013. Und Marco hat mir einfach, weil er ein super Typ ist, ein paar Tipps gegeben, mir Feedback gegeben zu meinem Podcast hier, um das Ganze einfach noch besser zu machen. Dafür möchte ich ihm ganz herzlich danken. Ich packe euch mal den Link zu Marcos Podcast in die Shownotes. Also falls ihr euch nicht nur für digitale Währungen interessiert, sondern auch zufällig für das Thema Triathlon, dann lege ich euch den Triathlon-Podcast von Marco Sommer ans Herz. Marco hat mir auch den Tipp gegeben, nochmal darauf hinzuweisen, dass es hier in diesem Podcast nicht nur um Bitcoin geht, sondern auch um Geld bzw. unser Finanzsystem im Allgemeinen. Das Fiat im Namen des Podcasts steht ja für Fiat-Geld. Also Fiat-Geld, das sind Euros, das sind US-Dollars und so weiter. Woher dieser Name Fiat-Geld kommt, dazu gibt es übrigens bald auch noch eine extra Episode. Ich plane nämlich aktuell eine Reihe von Episoden zu produzieren zum Thema Geldschöpfung. Das heißt, woher kommt eigentlich das Geld? Auf der einen Seite das normale Geld, also das Fiat-Geld, die Euros, die US-Dollars. Dann aber auch, woher kommt Bitcoin? Wie entsteht Bitcoin? Wie entsteht Libra? Wie entstehen digitale Zentralbankwährungen? Die gehen wir alle mal nacheinander durch und ich hoffe, dass wir, wenn wir verstanden haben, woher die Währungen kommen und wie sie entstehen, dass wir dann auch die Währungen selbst und ihre Unterschiede noch ein bisschen besser nachvollziehen können. Ich möchte gerne, wie immer heute auch, mit einigen generellen Nachrichten zum Thema digitale Währungen beginnen. Und zwar hatte die Schweiz sehr hohen Besuch oder interessanten Besuch. Vor 2 Wochen war eine hochrangige Delegation bestehend aus 6 Abgeordneten des US-Repräsentantenhauses zu Besuch in Bern im Bundeshaus. Dabei war auch Maxine Waters, das ist die Vorsitzende des sehr mächtigen Finanzausschusses im Repräsentantenhaus. Das ist also genau dort, wo David Marcus von Libra ordentlich gegrillt wurde über mehrere Stunden und da sehr harte Fragen beantworten musste zum Thema Libra. Der Grund für den Besuch in der Schweiz war auch das Thema Libra. Wie ihr wisst, sitzt die Libra Association ja in Genf und viele US-Politiker sind sehr skeptisch, vor allem wenn es um die Regulierung von Libra geht. Es gab da mehrere Äußerungen während den Anhörungen von David Marcus, dass die Schweiz ja extrem soft sei, wenn es um Regulierung ginge. Und deswegen haben sich die US-Vertreter jetzt eben auch mit verschiedenen Regulierungsbehörden in der Schweiz getroffen, um sich da einen besseren Überblick zu verschaffen. Man hat wenig erfahren von diesen Treffen, denn es war eher informell und deswegen wurde jetzt keine große offizielle Pressemitteilung oder Pressekonferenz gegeben. Die FDP-Nationalrätin Christa Markwalter hat allerdings davon gesprochen, dass der Austausch sehr konstruktiv war und dass sich, wie erwartet, die US-Delegation eben sehr für die Regulierungspraktiken in der Schweiz interessiert hat. Aber laut Markwalter war es eben so, dass man der Delegation aufzeigen konnte, dass die Schweizer Regulierung eben kein schwarzes Loch ist, sondern dass die Behörden schon sehr genau hinschauen. Soviel mal zum Besuch der US-Delegation in der Schweiz. Es gab eine zweite interessante Sache zum Thema Libra und zwar hat Yves Mersch eine Rede gehalten. Yves Mersch ist seit 2012 Mitglied im EZB-Direktorium. Er ist also einer der mächtigsten Geldpolitiker Europas und er hat eine Rede zum Thema Libra gehalten. Es ging darin vor allem um die Risiken, die von Libra für unser Finanzsystem ausgehen. Er meinte, je nachdem wie groß Libra wird und zu welchem Anteil es dann am Ende mit Euros besichert sein wird, könnte es dazu führen, dass die EZB ein Stück weit die Kontrolle über den Euro verlieren wird, beziehungsweise zumindest weniger Kontrolle über den Euro ausüben kann. Und das könnte dann eben dazu führen, dass die Durchführung der Geldpolitik erschwert wird, beziehungsweise dass die Bedeutung des Euros im internationalen Finanzsystem geschmälert wird. Wenn es jetzt nach Yves Mersch geht, dann kann das nötige Vertrauen, das ja jede Währung braucht, um zu funktionieren, nur durch den Staat hergestellt werden. Also nur eine unabhängige Zentralbank ist in der Lage, gutes Geld zu produzieren. Es ist jetzt keine allzu große Überraschung, dass ein Vertreter der EZB das sagt, aber ich bin mir sicher, dass viele der Zuhörer, aber auch viele Ökonomen anderer Meinung sind. Also vor allem, wenn ihr Sympathien für die österreichische Schule habt, zum Beispiel für Hayek, dann seht ihr das sicherlich nicht so, dass es unbedingt einen Staat benötigt, um gutes Geld zu produzieren. Ganz im Gegenteil sogar. Ich packe euch die Rede von Yves Mersch mal in die Shownotes. Ansonsten würde ich es gerne dabei erstmal belassen zu den Neuigkeiten von der Libra-Front. Ihr könnt mir gerne mal Feedback geben, ob euch das so gefällt, dass wir die ersten rund 5 Minuten dazu nutzen, bei jeder Episode, um einige News zu besprechen, ganz allgemein zum Thema digitale Währungen und dann eben im Anschluss daran in das eigentliche Thema der Episode einzusteigen. Feedback könnt ihr mir entweder bei Twitter geben unter @alex_bechtel_de oder über meine Website Alexander Bechtel zusammengeschrieben alexanderbechtel.com. Dort findet ihr dann alle Möglichkeiten, wie ihr mit mir in Kontakt treten könnt. Und ich freue mich jederzeit von euch zu hören, denn euer Feedback ist mir wirklich wichtig. Dann steigen wir mal in das Thema der heutigen Episode ein. Die Episode heute schließt so ein bisschen an die vergangene Episode an. Wir haben in der letzten Episode ja über die neue digitale Zentralbankwährung aus China gesprochen und die Tatsache, dass China diese Währung eben auch im Ausland etablieren will, wie beispielsweise in den USA. Und es ging dann darum, dass das eine Art neue Form des Währungskrieges ist. Ich habe das da digitaler Währungskrieg genannt. Und da geht es eben darum, dass nicht wie beim herkömmlichen Währungskrieg durch gegenseitige Abwertungen versucht wird, sich einen Vorteil zu verschaffen, sondern in dem Fall, in dem digitalen Währungskrieg, geht es jetzt darum, die eigene nationale Währung direkt im Ausland als Zahlungsmittel zu etablieren. Solche Ankündigungen sind vor allem für die USA natürlich sehr delikat, denn bis jetzt ist es so, dass der US-Dollar die absolut dominierende Währung auf der ganzen Welt ist. Es ist die Fremdwährung, mit der man fast überall auf der Welt bezahlen kann. Da gibt es einige interessante Statistiken. Man kann sich nämlich einfach mal ansehen, wie viel Prozent des weltweiten Handels machen denn die USA aus? Oder in wie viel Prozent des weltweiten Handels sind die USA involviert? Und da kommt man auf einen Anteil an 10%. Das heißt, die USA betreibt Handel mit anderen Ländern und das macht 10% des globalen Welthandels aus. Wenn man sich dann aber gleichzeitig ansieht, bei wie viel Prozent des globalen Handels der US-Dollar involviert ist, dann kommt man auf 50%. Das heißt, 10% des Handels machen die USA aus, aber bei 50% des globalen Handels ist der US-Dollar involviert. Und das heißt natürlich, dass ein Großteil des globalen Handels zwischen Ländern stattfindet, die nicht die USA sind, aber es wird trotzdem der US-Dollar verwendet. Und das ist ein Zeichen für die starke Dominanz des US-Dollars im globalen Handel, aber auch Finanzsystem. Es ist beispielsweise so, dass 70% der japanischen Importe, die aus Asien kommen, in US-Dollar notiert sind. Und was ich damit einfach sagen will, ist, dass der US-Dollar überall auf der Welt genutzt wird. Und deswegen wird der US-Dollar auch als globale Reservewährung bezeichnet. Dazu kommt dann noch, dass auch US-Staatsanleihen extrem beliebt sind, also Investoren sind bereit, viel Geld in diese Anleihen zu investieren. Und das heißt ganz einfach, dass Investoren bereit sind, den USA viel Geld zu leihen. Das machen sie deswegen, weil sie relativ sicher sein können, dass sie das Geld eben auch wieder zurückbekommen, da die USA natürlich eines der stabilsten und solventesten Ländern der Welt sind. Das heißt, es wird nicht nur überall auf der Welt der US-Dollar zum Bezahlen genutzt, sondern es werden außerdem sehr viele US-Staatsanleihen gehalten. Und das führt zu allerlei Vorteilen für die USA. Wir haben in der Vergangenheit schon mal darüber gesprochen, das war in Episode 8. Es ist nämlich so, dass sich die USA mit ihrer Leitwährung sehr, sehr günstig verschulden kann. Denn es gibt einfach eine sehr, sehr hohe Nachfrage nach Wertpapieren, die in US-Dollar notiert sind. Vor allem natürlich nach US-Dollar-Staatsanleihen oder US-Staatsanleihen. Außerdem sehen sich die Vereinigten Staaten weniger Wechselkursrisiken ausgesetzt, denn es ist so, dadurch, dass der US-Dollar die globale Handelswährung ist, sind die meisten Güter eben auch in US-Dollar notiert. Mit einer Leitwährung lassen sich außerdem auch Sanktionen besser durchsetzen. Man kann beispielsweise Konten einfrieren oder den Zugang zu globalen Märkten und Investments abschneiden. Und das machen die USA auch sehr aktiv, zum Beispiel mit Russland während der Krim-Krise oder mit dem Iran im Zusammenhang mit dem Atomprogramm. Das heißt, eine Leitwährung bringt nicht nur finanzielle und ökonomische Vorteile, sondern ist auch ein Instrument, um geopolitische Interessen durchzusetzen. Der französische Finanzminister Valéry Giscard d'Estaing hat diesen Vorteil, den die USA eben durch ihre Leitwährung haben, bereits in den 60er Jahren mal unter dem Begriff Exorbitant Privilege zusammengefasst, also ein exorbitantes Privileg, das die USA da haben. Das Problem ist, dass der US-Dollar aber jetzt nicht nur Vorteile für die USA mit sich bringt, sondern vor allem auch Nachteile für viele andere Länder. Der US-Finanzminister unter Nixon, John Connally hieß er, hat das in den 70er Jahren mal sehr treffend auf den Punkt gebracht. Er hat gesagt, "The dollar is our currency, but your problem." Also der Dollar ist unsere Währung, aber euer Problem. Was sind jetzt die Probleme, die so eine globale Reservewährung wie der US-Dollar mit sich bringt? Es ist so, dadurch, dass überall auf der Welt US-Dollar gehalten werden, hat auch die Geldpolitik der USA eine sehr große Auswirkung auf die ganze Welt. Und es ist natürlich nicht immer der Fall, dass das, was aus geldpolitischer Sicht gut für die USA ist, auch gut für andere Länder ist. Wenn man als deutsches Unternehmen beispielsweise einen Kredit in US-Dollar aufnimmt, aber selbst nur Euro verdient, dann ist man eben Wechselkursschwankungen ausgesetzt. Und sobald das sehr viele Unternehmen auf der ganzen Welt machen, machen sie sich abhängig vom US-Dollar und dadurch auch gleichzeitig von der amerikanischen Geldpolitik. Deswegen ist es auch so, dass die Weltwirtschaft oft extrem empfindlich auf Schwankungen im US-Dollar reagiert. Und das ist eine große Herausforderung für die Zentralbanken dieser Welt. Und genau darum ging es auch auf dem alljährlichen Treffen der wichtigsten Zentralbanker und Geldtheoretiker in Jackson Hole in den USA. Dort hat unter anderem mein Host oder mein Gastgeber an der Stanford-Universität vom letzten Jahr, Arvind Krishnamurti, ein neues Forschungspapier vorgestellt. Das Papier hat er gemeinsam mit Hanno Lustig geschrieben und die beiden zeigen in ihrem Papier, dass in der Krise dieser Einfluss des US-Dollars noch zunimmt, weil der US-Dollar eben noch intensiver genutzt wird. Was da genau passiert, das führt, denke ich, jetzt an dieser Stelle zu weit. Also da geht es um Safe Assets und da geht es darum, dass die Nachfrage nach solchen Assets dazu führt, dass immer mehr Schuldverschreibungen in US-Dollar ausgegeben werden und so eben der US-Dollar noch dominanter wird. Also diese Diskussion, die bereits in den 60er Jahren von Valéry Giscard d'Estaing geführt wurde, ist jetzt wieder extrem aktuell und steht ganz oben auf der Agenda der Zentralbanker. In Jackson Hole wurde dazu noch eine sehr bemerkenswerte Rede gehalten, und zwar vom Gouverneur der englischen Zentralbank, also der Bank of England, Mark Carney. Er hat nämlich nochmal ganz offen diese Probleme, die wir gerade durchgegangen sind, angesprochen. Ich glaube aber, der Hauptgrund, warum seine Rede eine so große Aufmerksamkeit bekommen hat, war vor allem sein Lösungsvorschlag für dieses Problem, dass der US-Dollar so dominant ist. Er hat nämlich eine sogenannte Synthetic Hegemonic Currency vorgeschlagen, also eine synthetische oder künstliche hegemoniale Währung. Und was er damit meint, das erinnert extrem an Libra. Also er stellt sich hier eine digitale Währung vor, eine globale digitale Währung, die besichert ist mit einem Währungskorb, der aus den wichtigsten Währungen der Welt besteht. Also genau das, was Facebook eigentlich mit seiner Libra-Währung vorhat. Der Unterschied ist, dass Carney es sich besser vorstellen kann, wenn diese wenn diese Währung von staatlichen Institutionen ausgegeben und kontrolliert wird, anstatt wie bei Libra eben von privaten Unternehmen. Anstatt also einem Konsortium aus privaten Unternehmen hat Markani eher ein Konsortium oder ein Netzwerk aus Zentralbanken im Kopf. Und was er vorschlägt, ist im Endeffekt ein Netzwerk aus digitalen Zentralbankwährungen. Da können wir jetzt mal ganz kurz tief durchatmen. Denn was wir hier im Endeffekt beobachten oder sehen, ist, dass der Chef einer der wichtigsten Zentralbanken der Welt auf der wichtigsten Zentralbankkonferenz der Welt während einer Keynote-Speech davon spricht, den US-Dollar als globale Leitwährung zu ersetzen, und zwar mit einem Netzwerk aus digitalen Zentralbankwährungen. Also das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Wenn so etwas auf einer Fintech- oder Krypto-Konferenz diskutiert wird, dann sehe ich das noch ein. Aber so eine Rede auf der wichtigsten Konferenz zum Thema Geld oder Geldpolitik, das ist schon ein starkes Stück. Und das zeigt, denke ich, auch wieder sehr eindrücklich, dass dieses Thema digitale Währungen mittlerweile extrem an Relevanz zugenommen hat. Ich glaube persönlich nicht, dass wir in näherer Zukunft eine solche synthetische, hegemoniale Währung sehen werden. Den USA kann so ein Vorschlag nicht gefallen, denn das würde natürlich ihren Einfluss auf den globalen Handel und den globalen Kreditmarkt oder Finanzmarkt extrem reduzieren. Und wenn die USA da was dagegen hat, dann wird es auch extrem schwer, die Dominanz des US-Dollars zu durchbrechen. Denn der US-Dollar profitiert natürlich aktuell sehr von diesen Netzwerkeffekten, das heißt davon, dass schon sehr viele Institutionen und Länder den US-Dollar als Leitwährung akzeptiert haben. Das heißt, diejenigen, die aktuell Schulden in US-Dollar halten oder ausgeben, müsste man erstmal dazu bringen, auf die neue synthetische hegemoniale Währung zu wechseln. Und das ist meiner Meinung nach kein einfaches Unterfangen. Nichtsdestotrotz macht Carney einige sehr gute Punkte, warum es Sinn ergeben würde, eine solche Währung dem US-Dollar vorzuziehen. Beispielsweise würde das zu einer größeren Diversifikation führen, denn man liefert sich jetzt eben nicht mehr nur dem US-Dollar aus, sondern hält ein stärker diversifiziertes Portfolio aus ganz verschiedenen Weltwährungen. Und das würde dann höchstwahrscheinlich auch zu weniger Spillover-Effekten führen. Das heißt, US-Geldpolitik und der US-Dollar selbst hätte keine so große Macht oder Wirkung mehr auf Währungen und Finanzsysteme in anderen Ländern. Also langfristig, glaube ich, wäre es die bessere Lösung, die US-Dollar-Dominanz einzuschränken, denn wir leben nun mal in einer multipolaren Welt und eine multipolare Welt kann nicht mit einer einzelnen Leitwährung funktionieren. Lasst mich die wichtigsten Punkte der heutigen Episode nochmal kurz zusammenfassen. Die Kritik an der Rolle des US-Dollar als Leitwährung oder globale Reservewährung ist in den letzten Wochen wieder lauter geworden. Mark Carney hat eine bedeutende Rede auf der wichtigsten Zentralbankkonferenz der Welt in Jackson Hole gehalten. Darin fordert er ein Ende der US-Dollar-Dominanz und schlägt als Alternative ein Netzwerk aus digitalen Zentralbankwährungen vor. Es wird extrem schwierig werden, den US-Dollar zu entthronen, solange sich die USA dagegen wehren. Das ist zumindest meine Meinung und deswegen glaube ich nicht, dass wir in näherer Zukunft eine Ablösung des US-Dollars sehen werden. Wichtig ist es auf jeden Fall zum Ende nochmal festzuhalten, dass mittlerweile auf höchster Ebene ganz offen über die Einführung und Nutzung digitaler Währungen gesprochen wird. Das zeigt einfach wieder, wie wichtig dieses Thema ist und dass wir alle davon betroffen sind. Ich möchte mich wie immer bei euch bedanken fürs Zuhören. Auch vielen Dank, wenn ihr bis zum Ende dabei geblieben seid. Wir sind heute sehr ins Detail gegangen. Ich möchte, und ich habe das am Anfang schon ganz kurz angesprochen, nochmal einen kurzen Ausblick auf die nächsten Wochen geben. Da beschäftigen wir uns in mehreren Episoden mit der Geldschöpfung. Das heißt, wie entstehen verschiedene Formen von Geld. Das ist einmal das ganz normale Fiat-Geld, der Euro, der US-Dollar. Wie entsteht Bitcoin, wie entsteht Libra, wie entstehen digitale Zentralbankwährungen. Und so versuchen wir eben, diese verschiedenen Arten von Geld noch ein bisschen besser kennenzulernen. Das Besondere an diesem Podcast ist es ja, dass es kein Podcast zum Thema Cryptocurrency ist. Es ist aber auch kein Podcast bei dem es nur um das klassische Finanzsystem geht, sondern wir versuchen hier eben diese beiden Welten zu verbinden. Wir versuchen Brücken zu bauen, wir versuchen zu vergleichen und das ermöglicht es uns hoffentlich besser zu verstehen, wo, wie und für wen Innovationen im Bereich Geld einen Mehrwert bringen können. So viel dazu. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.